Ein Blick, der nicht so sehr von unseren Traditionen dazu bestimmt ist, sondern ein Blick quasi wie eine Zeitreise zurück. Wie hat es denn damals geklungen? Es geht nicht darum, wie es wirklich gewesen ist, aber wir können nochmal hören, welche Geschichten haben die denn damals erzählt?
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Das Kind in der Krippe. Die Weihnachtsbotschaft neu entdeckt. Teil 1. Ein frischer Blick auf eine uralte Geschichte.
Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. Ja, und der Veröffentlichungstermin dieser Podcast-Folge pünktlich zum ersten Advent und gar nicht wie sonst üblich am Donnerstag, der verrät es vielleicht schon. Auch in diesem Jahr haben wir in der Katholischen Akademie bei Mit Herz und Haltung gemeinsam mit dem Herder Verlag wieder ein Advents-Special für euch vorbereitet. In diesem Jahr machen wir das mit der Aachener Theologin und Pastoralreferentin Dr. Annette Jansen. Wir machen uns daran, an jedem Adventswochenende unsere Weihnachtskrippe ein bisschen weiter aufzubauen und das in einer anderen Art, als ihr das vielleicht gewohnt seid. Annette Jansen ist Frauenseelsorgerin im Bistum Aachen. Sie ist Autorin des Blogs Gotteswort weiblich und ist vielen vielleicht auch bekannt als die Dame, bei der regelmäßig Gott zum Kaffee oder Bier vorbeikommt, worüber sie ganz großartig schreibt. Annette Jansen, herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Advent und Weihnachten. Für viele birgt diese Zeit im Jahr ja einen Reiz in sich, gerade weil vieles einfach so ist wie immer. Ne? Lieblingsgeschichten ziehen wir aus dem Regal, vertraute Lieder werden gesungen, die Plätzchen duften, die Rezepte davon, die kannte schon der Opa. Jahrelang angesammelte Weihnachtsdeko wird vom Dachboden geholt. Deshalb sind wir, als wir ihr neues Buch zum ersten Mal in der Hand hatten, erstmal über den Titel gestolpert. Das Kind in der Krippe, die Weihnachtsbotschaft, Achtung, jetzt kommt's, entstaubt, durchgelüftet, neu entdeckt. Wie ist die Idee zu diesem Weihnachtsbuch entstanden und warum braucht es eine Neuentdeckung der Weihnachtsgeschichte?
Also die Idee zu dem Buch, das ist eigentlich so schön gewachsen. Ich habe auf dem Blog, den Sie schon erwähnt haben, natürlich auch Texte für die Weihnachtszeit jeweils, für die Advents- und Weihnachtszeit. Ich führe diesen Blog seit 2019. Das heißt, da waren dann schon ein paar Jahre der Beschäftigung immer wieder mit den Texten der Weihnachtsliturgien. Dann hatte ich letztes Jahr im Christ in der Gegenwart eine mehrteilige Adventsfolge und dann kam der Herder Verlag auf die Idee, ob wir das nicht noch ausbauen könnten zu einem Buch. Und die Idee kam auch deswegen, weil es eine unglaublich große Resonanz gab darauf, die Texte der Weihnachtsgeschichte mal von allem zu befreien, was wir da so drüber gelegt haben. Also die ganzen Krippendarstellungen, die ganzen Ställe, die ganzen Menschen in orientalischer Kleidung, die wir da in den Krippendarstellungen versammeln. Nicht, weil die schlecht wären, sondern weil es nochmal einen anderen Blick ermöglicht. Einen Blick, der nicht so sehr von unseren Traditionen dazu bestimmt ist, sondern ein Blick quasi wie eine Zeitreise zurück. Wie hat es denn damals geklungen? Also es geht nicht darum, wie es wirklich gewesen ist. Das stelle ich ja in dem Buch auch klar. Das ist eine Fiktion. Also an das, wie es wirklich gewesen ist, kommen wir mit keinem historischen Mittel dran. Aber wir können nochmal hören, welche Geschichten haben die denn damals erzählt? Und welche Geschichten haben die ersten HörerInnen dieser Geschichten denn damals gehört? Und das kann man wiederum ganz gut rekonstruieren, weil wir deren heilige Schriften ja haben in unserem Ersten Testament, weil wir einiges wissen über Archäologie und Kultur der Antike im Mittelmeerraum. Und wenn man das zusammenbringt, dann kommen da eine ganze Menge neue Sachen raus.
Ihnen geht es also nicht um das, was faktisch gewesen sein könnte, sondern mehr so um den Sitz im Leben der Geschichten in der damaligen Zeit für die ersten Menschen, die quasi diese Geschichten sich erzählt haben und damit ja auch Glaubensinhalte und Glaubenswahrheiten weitergetragen haben.
Ja, ganz genau. Also dieses, wie es eigentlich gewesen ist, da kann man relativ schnell zu sagen, das kriegen wir nicht. Also Jesus ist ohne Stern und Engel, ohne Hirten und ohne Magier geboren worden, nicht in Bethlehem, sondern in Nazareth. vermutlich als erstes Kind einer vielköpfigen Familie. Da gibt es sonst nicht viel drüber zu sagen. Es gibt keine Geburtsurkunden aus dieser Zeit. Es gibt kein Nazareth, wie es früher war, Buch von irgendwelchen, von Opa von Jesus oder so. Wir haben darüber schlicht überhaupt keine Aufzeichnung. Und es gibt auch überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass irgendwo noch welche wären, die wir finden könnten. Alles, was wir haben, sind Glaubensgeschichten. Und diese Glaubensgeschichten sind Literatur. Und diese Literatur noch einmal so zu hören, wie sie damals geklungen hat, das kann etwas total Interessantes und Schönes sein. Das mache ich total gerne. Und daraus ist dieses Buch entstanden.
Okay, wir streichen also alle Gedanken an Live-Ticker, Newsblog oder Ähnliches, die quasi diese Geschichten sein wollen, oder Tageszeitung aus Vorzeiten. Wir haben es hier einfach mit ganz dichter, wichtiger Literatur zu tun. Was können diese Geschichten denn dann leisten? Was ist das, was die Menschen damals mit diesen Erzählungen bezweckt haben?
Ja, zuerst vielleicht nochmal, manchmal ist ja eine gewisse Enttäuschung dabei, wenn man sagt, das ist nur eine Geschichte. Aber wenn es ein Faktum wäre, dann wäre es banal. Also was soll ich denn mit einem Faktum von vor 2000 Jahren anfangen? Also wenn es nur das Faktische wäre, dann brauche ich nicht die Bibel zu lesen. Es ist die Bedeutung, die wir dem Geschehen geben, die Bedeutung, die wir aus einem Text ziehen, die für uns ja erst Relevanz entfalten kann. Deswegen finde ich das auch sehr unbefriedigend, die Bibel als ein faktisches Buch zu lesen, was man bestätigen oder widerlegen könnte, auch wenn wir sehr viel interessanter Forschung gerade diesem Bemühen verdanken.
Ich fand da einen Nebengedanken in Ihrem Buch ganz, ganz spannend, dass Sie einfach sagen, ist Literatur und Erzähltes schafft ja trotzdem auch eine Realität. Also so wie diese Zahl 42 sofort was bei uns auslöst für jeden, der mal per Anhalt durchs Universum gelesen hat, oder irgendwelche Loriot-Zeilen oder Sketche, die werden ja zur Realität, obwohl sie nie wirklich passiert sind im historischen Kontext, aber es ist eine Realität, eine kulturgeschichtliche, eine gesellschaftliche Realität, dass diese Geschichten in der Welt sind.
Ja, wir verständigen uns damit darauf, was für uns Bedeutung hat. Wir rekonstruieren Gemeinschaft und konstruieren Gemeinschaft, indem wir auf verbindende Elemente zurückgreifen, indem wir sagen, ja, wir kennen uns, ne? Heute ist der 4. Mai, May the 4th, und dann sind wir bei Star Wars, ne? Also das sind Geschichten und Topoi-Themen, mit denen wir eine Zugehörigkeit, eine Zusammengehörigkeit und natürlich auch eine Zugehörigkeit über die Zeit hinweg nochmal immer wieder neu fortschreiben können, uns da reinschreiben können. Und zu diesem Reinschreiben ist es nicht unbedingt nötig, aber interessant und oft auch hilfreich, nochmal zu gucken, was denn da ursprünglich eigentlich gestanden hat. Also was hat Lukas gemeint, wenn er schreibt Herberge? Es war kein Raum in der Herberge. Was ist das dann? Ist das ein Hotel? Ist das ein Motel One? Ist das irgendwie ein Tiny House irgendwo weit draußen? Na, das sind zum Beispiel die die Anknüpfungspunkte, wo man nochmal schauen kann, welche Motive haben die eigentlich verwendet? Man kann den Text auch so, ne, niemand ist verpflichtet, dieses Buch zu lesen und seine Weihnachtskrippe archäologisch korrekt aufzubauen. Es geht nur darum, die tiefen Schichten nochmal mitzuhören, die man auch hören kann und die total schön sind. Also es geht nicht darum, nur so und nicht anders. Literatur lässt sich auf viele Weise lesen, sondern das Buch, was ich geschrieben habe, ist ein Angebot, diese Texte mit ihren Untergrundklängen zu hören, also mit der Literatur, auf die sie aufbauen. Und daraus dann wieder eine Bedeutung fürs eigene Leben zu machen, das überlasse ich den Leserinnen und Lesern.
Ein Zitat aus Ihrem Buch: Im Rekonstruieren, was die Worte und Bilder den Leserinnen und Lesern der Evangelien in ihrer Entstehungszeit bedeutet hatten, können wir dem auf die Spur kommen, wer Jesus heute für uns sein kann. So schreiben Sie das in Ihrem Buch. Welcher Aspekt von dieser großen historischen und Glaubensgestalt Jesus von Nazareth ist Ihnen durch die Arbeit am Buch, durch die Beschäftigung mit dem Thema neu oder erneut aufgefallen oder besonders nahe gegangen?
Mir ist vor allem nahe geworden noch einmal dieser sprechende Name, Jeschua. Auf Deutsch, es ist Hebräisch, auf Deutsch ist es Rettung oder Befreiung. Das ist natürlich etwas, wo ganz offensichtlich ist, dass es uns verloren gegangen ist, weil wir diesen Menschen nur noch unter seinem lateinisierten Namen Jesus kennen. Und wir hören ja gar nicht mehr, wenn das Kind mit Namen gerufen wird, das ist bei allen sprechenden Namen so, dann hört man ja immer auch die Botschaft mit. Also wenn ich Gott lieb oder fürchte Gott rufe, ne, dann ist jetzt heute wohl selten. Ich habe noch nie auf dem Spielplatz jemand rufen hören, fürchte Gott, komm nach Hause. Aber wenn Jesus beim Namen gerufen wurde, wurde jedes Mal die erhoffte Rettung durch Gott mit angerufen. Ne? Also Rettung, Befreiung. Das ist mir sehr lieb geworden, weil es bei uns so unüblich ist, das mitzuhören, weil es für mich auch ein neuer Klang war. Und nochmal wichtig geworden ist mir dann auch nochmal der Psalm 91, der wirklich so ein Dreh- und Angelpunkt ist auch für das Verständnis dieses Namens. Der beginnt mit, wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, und endet mit, den lasse ich schauen, mein Heil, meine Rettung. Oder den lasse ich schauen, Befreiung. Das ist genau das gleiche Wort, Yeshua Ti. Also meine Rettung, Yeshua ist die Rettung und Yeshua Ti, meine Rettung. Und dieser Psalm, das ist das, was die Evangelienschreiber tun. Die formulieren das aus, wie das geschieht, die Rettung zu sehen. Und wie die schon ganz am Anfang sichtbar war, schon in der Erwartung Jesu, schon vor seiner Geburt.
Im letzten Sommer wurde unter kirchlich engagierten Menschen ein Vorschlag oder eine Forderung von Ihnen diskutiert. Sie schlagen vor, an der Leseordnung Änderungen vorzunehmen, die unser Kirchenjahr prägt oder die vorschreibt, welche Texte wann in welchen Jahren gelesen werden, also die Lesungen und die Evangelien. Und Ihre These ist, dass die Erzählungen von den Umständen der Geburt Jesu in den Evangelien nur vor der Hintergrundfolie der Texte aus dem Alten oder, wie Sie es bevorzugt nennen, aus dem Ersten Testament wirklich verständlich sind. Also Texte, die auch Jesus, seinen Jüngerinnen und Jüngern und den ersten Christgläubigen vertraut waren. Welche Texte sollten da Ihrer Meinung nach viel häufiger zu hören sein und was sollte sich an dieser Leseordnung da verändern?
Also meine Forderung, die Leseordnung an dieser Stelle zu ändern, war nicht auf die Evangelien der Weihnachtszeit bezogen. Natürlich, da ging es um eine Lesung aus dem Epheserbrief, also einem Brief eines Paulus-Schülers in der zweiten, dritten Generation der Jesusgläubigen Gemeinden, der schon total vom Patriarchat durchdrungen ist, ne, dem damaligen Zeitgeist, dem sich die Jesusgläubigen mit und mit angepasst hatten und der auch diese Religion erst wirklich groß gemacht hat, muss man dazu sagen. Ne? Ohne die Angleichung an römische Strukturen, auch Gesellschaftsstrukturen, wäre das Christentum nicht irgendwann dann Staatsreligion geworden. Und in diesem Brief ging es darum, eben die Frauen auf ihre Plätze zu verweisen. Ne? Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Was auch wiederum interessanterweise natürlich nur gesagt werden muss, wenn die Frauen das eben nicht tun. Ne? Also das ist ja das Nicht-Selbstverständliche, was dann jeweils eingeschärft wird. Aber ich fand, dass das einfach nicht mehr zumutbar ist. Das ist ein frauenfeindlicher Text. Und wenn unsere Leseordnung sowieso nur ungefähr ein Drittel der Bibel zu Gehör bringt im Laufe der 3 Lesejahre, warum dann diesen Text auswählen? Und warum nicht andere nehmen, die, und jetzt komme ich zum Weihnachtsbuch, auch zum Verständnis zum Beispiel der Weihnachtsevangelien ganz wichtig wären? Also die Geschichte von Hagar in der Wüste mal komplett zu lesen. Inklusive der Verse, die besagen, dass sie die erste Theologin ist. Sie ist der erste und einzige Mensch in der Bibel, der Gottes Namen sagt, enthüllt. Also sie sagte den ewigen, sie sagte seinen Namen. Du bist ein Gott des Sehens. Wenn man diese Geschichte mal nicht weglassen würde, sondern wenn man auch die Geschichten der Frauen, die im Stammbaum Jesu vorkommen, auch sonntags lesen würde und nicht gekürzt. Wenn man auch vom Leben Jesu, wie es sich dann zeigt, wie ist denn Jesus Befreiung und Rettung für die Menschen? Und das ist auch eine Befreiung vom Zwang der Geschlechterrollen. Das mitzuhören, das wäre total ergiebig. Aber gerade die Befreiungsgeschichten, die Frauen betreffen, sind in der jetzigen Leseordnung leider oft auf optional geschaltet. Das heißt, wenn das Sonntagsevangelium zu lang ist, dann gibt's eine Kurzfassung, die auch ausreicht, ne? Alternativ Kurzfassung, und da fehlt dann die Frauengeschichte. So ist es bei der blutflüssigen Frau, so ist bei der gekrümmten Frau, so ist es bei Hannah im Tempel, die gemeinsam mit Simeon über das neugeborene Kind weissagt. Das hat eine ganz deutliche Unwucht zu Ungunsten der Frauentexte. Und das wäre gut zu ändern. Und das ist auch keine Zensur. Wenn hier jemand zensiert, dann ist das die Leseordnung.
Und wenn man sich schon mal ranmachen würde, dann kann man eben auch mit Blick auf die Weihnachtszeit und auf die Erzählungen rund um die Geburt Christi natürlich auch da entsprechende Texte vielleicht nochmal neu mit aufnehmen. Ich drücke die Daumen, dass vielleicht ein bisschen Ihre Forderung einfach nachhallt und ja, vielleicht tatsächlich sich mal Leute ranmachen, diese Ordnung ein wenig zu überdenken.
Ja, es wäre zum Beispiel auch deswegen sinnvoll, weil der Stammbaum Jesu nach Matthäus, der wird ja nun gelesen. Aber die Geschichten, die er aufruft, ne, wenn man Namen nennt, dann sind ja immer die Geschichten, die an diesen Personen haften, quasi mitgenannt. Das heißt, die gehören alle in diesen Klangraum, in dem jetzt dieser Stammbaum verlesen wird. Das heißt, Jesus gehört in eine ganz spezifisch erzählte Geschichte mit hinein. Und das ist was total Besonderes und ein Abweichen von der üblichen Form, dass an vier Stellen auch die Frauen in diesem Stammbaum vorkommen. Also das ist ja geschrieben zu einer Zeit, in der man noch nichts wusste auf naturwissenschaftlicher Grundlage, wie eine Empfängnis funktioniert. Das heißt, man wusste gar nicht, dass auch Erbgut der Frau jeweils in einem Kind wiederzufinden ist, Erbgut der Mutter. Man kannte nur die Samenflüssigkeit des Mannes. Das heißt, es ist immer die Frucht seines Leibes. Und das wird tatsächlich auch so formuliert. Deswegen ist das bei Maria Frucht deines Leibes was so Besonderes. Und wenn da nun Mütter vorkommen, dann ist das etwas, wo man hinmerken muss. Das heißt, eigentlich sagt dieser Stammbaum bei Matthäus, Achtung, diese Geschichten müsst ihr kennen, um den Rest zu verstehen oder um den Rest vollständig zu hören. Und wenn jetzt da aber vier Frauennamen drin sind, von denen nur eine im Laufe der 3 Jahren mit nur einem Teil ihrer Geschichte in der Sonntagslesung, Leseordnung vorkommt, dann fehlt ja ganz viel. Dann, wenn man gar nicht weiß, wer Tamar war, wenn man nicht weiß, wie die Geschichte mit Ruth und Naomi gegangen ist, dann kann man diese Tiefenschichten nicht mehr hören.
Religionsgeschichtlich bildeten sich in den folgenden Jahrhunderten nach der Geburt Christi Judentum und Christentum als zwei voneinander unterschiedene Religionen heraus. Deshalb hören wir heute den Rückbezug der Geburtserzählungen auf die Textwelt des Ersten Testaments mit anderen Ohren als die ersten Leserinnen und Leser damals. In Ihrem Buch haben Sie da an einer Stelle von einem Stille-Post-Effekt geschrieben. Bitte erläutern Sie uns den mal.
Ich meinte mit dem Stille-Post-Effekt, was passiert, wenn man Worte, wenn man Vokabeln nicht mehr in ihrem ursprünglichen Bedeutungszusammenhang hört. Also die das geschrieben haben, hatten noch überhaupt keine Vorstellung davon, dass es einmal zwei separate Religionen geben würde. Deswegen ist es zwar ein Vorteil, aber immer noch nur ungenügend, wenn man sagt, Jesus war Jude. Man kann es nicht sagen in dem Verständnis, dass wir dann mit den Bildern vom Judentum haben, wie es eben in den darauffolgenden Jahrhunderten sich auch entwickelt hat. Jesus war Israelit und Angehöriger des hebräischen Gottesglaubens. Aber bevor sich ein auch in Abgrenzung sich ausformierendes Judentum eben so gebildet hat, wie wir es durch die Geschichte hindurch dann kennen. Das heißt, die das geschrieben haben, für die war das eine Kontinuität. Also die hören auch nicht die Texte des Ersten Testaments als irgendwie etwas Vorläufiges, so wie wir das heute oft tun im Christentum, sondern für die ist das einfach, die schreiben einfach diese Texte weiter. Und wenn man jetzt hört, dass bestimmte Vokabeln natürlich sehr deutlich auf das Erste Testament verweisen, aber man kennt dann dieses Erste Testament nicht mehr so genau und verwendet aber die Vokabeln weiter, dann wird irgendwann was anderes draus. Also dann wird zum Beispiel aus, die Heilige Geistkraft wird dich überschatten, so das, was der Engel Gabriel zu Maria sagt, wie sie zu diesem Kind kommen wird, dann wird das irgendwann gehört als, der Heilige Geist ist quasi der Papa von Jesus. Was aber nicht geht, weil die Geistkraft, wenn sie in Bezug auf Gott verwendet wird, immer weiblichen Geschlechts ist und das weibliche Geschlecht kann, wie ich eben schon gesagt habe, nicht zeugen. Also das heißt, wenn man hört, die Heilige Geistkraft wird dich überschatten, dann hört man am Anfang, ne, wo jemand dieses stille Postwort losschickt, da hört man noch, dass es das gleiche griechische Wort ist wie in der ersten griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel. Das Wort für, wenn die Wolke auf dem Zelt der Begegnung sitzt und das Volk Israel deswegen bei seinem Zug durch die Wüste nicht weitergehen kann. Die müssen warten, bis die Wolke der Gegenwart Gottes sich wieder gehoben hat. Und so dieses Überschatten heißt, hier ist ein Zelt der Begegnung, Also hier ist das Allerheiligste und hier ist auch ein undurchdringlicher Bereich, ein Bereich der Gegenwärtigkeit Gottes, der uns zur Pause zwingt. Das ist etwas völlig anderes als eine Spekulation darüber, wie das jetzt mit der Vaterschaft Jesu war. Das meine ich mit stille Posteffekten.
Bleiben wir aber bei dem Thema Weiblichkeit auch nochmal, weil das natürlich ein Schwerpunkt auch Ihrer Arbeit ist. Sie sind, ich habe es gesagt, in der Frauenseelsorge tätig. Sie schreiben das Blog Gottes Wort weiblich und Sie schreiben in Ihrem Buch, das Christusbild für die ersten Gläubigen hatte eben auch weibliche Züge, anknüpfend an die Weisheitstheologie der damaligen Zeit. Wie wurde aus der im Hebräischen und Griechischen weiblichen Weisheit, Sophia ist ja bis heute noch ein beliebter Vorname, denn dieser durch und durch männliche Logos, der Sohn Gottes, des Vaters. Also wie ist das passiert?
Das gehört mit in die Trennungsgeschichte, beziehungsweise in die Ausformungsgeschichte. Also wo sich in der Trennung der Wege dann erst die späteren Gestalten von Christentum und Judentum auszubilden beginnen. Vor dieser Trennung, Sie haben das Stichwort schon gesagt, Weisheitstheologie ist quasi die aktuelle Theologie zur Zeit Jesu und der Generation unmittelbar danach. Die Weisheitstheologie kompensiert den Verlust des Königtums in Israel, also des souveränen Königtums. Denn jetzt ist es nicht mehr der König, der Mittler ist zwischen Gott und Volk, sondern es ist die Weisheit, die in Israel selber Wohnung nimmt. Das heißt, auch der Aspekt der Gottesunmittelbarkeit kommt dazu, wird nochmal neu entfaltet und ist sehr stark auch nochmal gekoppelt an die häusliche Religiosität. Das ist also quasi eine Demokratisierung. Das ist ein total spannender Move in der Religionsgeschichte. Und diese Weisheit, das ist ja zu einer Zeit, in der das Gottesbild schon sehr, sehr weit weg ist von dem, von den Götterbildern der umgebenden Kultur. Also wo es nur noch eine Gottheit ist, wo sie nicht mehr mit Namen ansprechbar ist und wo sie der Welt entzogen ist, also transzendent, auch nicht mehr darstellbar ist deswegen. Nun braucht man aber weltzugewandte Seiten Gottes. Und auf diese weltzugewandten Weisen, die Gesichter Gottes quasi, die man trotzdem noch sehen kann, das ist die Weisheit Gottes, das ist das Wort Gottes zum Beispiel, das kennen Sie auch, das Wort, das bewirkt, wozu es ausgesandt wurde. Das Wort, was in der Welt quasi unterwegs ist. Und die Weisheit Gottes ist eben auch so ein weltzugewandtes Gesicht Gottes. Und Logos und Sophia sind erst noch wirklich Synonyme. Also das Wort und die Weisheit sind zwei Worte für das gleiche weltzugewandte Gesicht Gottes. Und im Zuge der Trennung der Wege, da differenziert sich dann das dann aus. Dann verlegt sich das Christentum auf den Logos, weil das dauerhaft auch weiter auf, einfacher auf Jesus anzuwenden ist, als Sohn, als männlicher Mensch, dann ist das Hologos, ist ein männliches Wort. Das erscheint dann irgendwann einfach praktischer. Und in diesem Zuge bleibt die Weisheit dann im entstehenden Judentum. Das ist in der Ostkirche übrigens teilweise anders. Da bleibt die heilige Weisheit eine Gestalt der Ikonengalerie. Und deswegen ist in der Ostkirche das Marienbild nicht so verköniglicht worden wie bei uns. Also das Maria Himmelskönigin kennen die orthodoxen Kirchen in der Weise nicht, weil die weisheitstheologischen Aspekte der Gottheit, die sind ja dann im Christentum quasi verloren gegangen. Also dieses weibliche Gesicht Gottes, weil die Weisheit weiblich ist, das ist über den Logos nicht länger zu aktualisieren. Aber das muss irgendwo hin. Menschen brauchen das. Und deswegen wandert es im westlichen Christentum zu Maria. Das heißt, auch die Vorherrschaft des Wortes Logos im Christentum ist eng verknüpft mit dem in der Westkirche sich dann auch manifestierenden Marien, der Marienverehrung, der Marienfrömmigkeit. Das ist total abgefahren.
Ja, man kriegt zwar eine Ahnung, worum es sich wirklich lohnt, diese ganze Geschichte eben auch noch mit einer neuen Perspektive zu betrachten. Ich habe es eingangs gesagt, wir wollen uns in diesem Jahr hier bei Mit Herz und Haltung an jedem Adventswochenende gemeinsam mit Ihnen diesen neuen Blick auf die Weihnachtsgeschichte und auf die Geschichten von der Geburt Jesu und den Krippenfiguren leisten und gönnen. Wer ist denn in dem ganzen Ensemble Ihre Lieblingsfigur oder was ist Ihr Lieblingsmotiv im weihnachtlichen Krippenensemble und damit vielleicht ja auch das Thema, wo Sie sich beim Buchschreiben am liebsten mit beschäftigt haben?
Also das Liebste, was mir so als erstes in den Kopf kommt und im Herzen ist, das ist die Neuentdeckung des Bildes der Krippe. Also das ist ja auch im Titel des Buches, das Kind in der Krippe, weil wir das immer so hören, als wir denken Krippe. Und dann weiß man schon in der Grundschule, wenn man das dann malt, dass man das Ding mit diesem gekreuzten Holzbalken malen muss, obwohl wir auch dann als Grundschulkinder gar nicht mehr in so einem Stall zugange waren, wo es solche Krippen gegeben hätte. Also als Futtertrog für das Trockenfutter quasi fürs Vieh. Im damaligen Kontext gibt es ja den abgetrennten Stall nicht. Also es gibt sowohl in den Städten als auch auf den Dörfern Einraumhäuser. Und da sind alle drin, Menschen und Vieh. Und kann man das abtrennen, also die Bereiche ein bisschen separat halten. Wenn man weniger Platz zur Verfügung hat, macht man das über eine Trennung der Ebenen, Tiere unten, Menschen oben. Und wenn man mehr Fläche zur Verfügung hat, dann teilt man das einfach durch ein kleines Mäuerchen. Und da kann man dann oben praktischerweise die Futterkrippe direkt mit einlassen. Also quasi eine Einbauküche für das Vieh. Und wenn jetzt die Familie, wie es erzählt wird, keinen Platz in der Herberge findet, also im angebauten Raum, den man an zahlende Gäste vermieten kann, und Maria deswegen das Kind in die Krippe legt, dann heißt es, sie ist in dieses intime Haus, ins Innenleben der Familie aufgenommen worden. Da, wo Menschen und Vieh getrennt durch eine kleine Mauer mit einer Krippe oben drin eben leben. Das heißt, und das ist mir unglaublich sympathisch geworden. Und es ist gleichzeitig auch für mich der Anstoß gewesen, da nochmal näher hinzugucken, weil wir kennen alle dieses Konzept dieser Einraumhäuser. Also ich habe das im Religionsunterricht selber in der Grundschule dann nur mit diesen Papierhäuschen, die man dann gebastelt hat. Ich habe das bei meinen Kindern auch entsprechend gesehen im religionspädagogischen Material. Das ist uns bekannt. Also wir wissen das ja auch wegen der Evangeliengeschichten, wenn die aufs Dach steigen und so. Ne? Immer die Frage, wie haben die das gemacht? Ohne Gerüst und so. Und trotzdem haben wir dieses bekannte Motiv mit diesem einen Vers aus dem Lukas-Evangelium. Sie legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten keinen Raum in der Herberge. Das haben wir da nicht angewandt, dieses Wissen um die Einraumhäuser, sondern haben die dann in den Stall weit draußen ausgelagert und der Wirt muss dann beim Krippenspiel auch immer ausreichend unfreundlich sein und so. Das zu entdecken, dass das eigentlich von Solidarität spricht und dass die Krippe nicht heißt, du bist hier ausgegrenzt und abgeschoben, sondern die Krippe heißt, wir sind solidarisch, wir nehmen auf, wer es braucht und wer in Not ist. Das ist mir unglaublich sympathisch gewesen, direkt von Anfang an. Und das war auch ein totaler Augenöffner, weil ich irgendwann dachte, das ist ja total beeindruckend, dass da noch nie jemand drauf gekommen ist. Also diese Archäologie ist ja lange bekannt. Das ist kein Geheimwissen, das ist auch kein Wissen erst der letzten Jahre oder so. Aber diese Verknüpfung dieser Wissensbestände, die ist trotzdem nicht selbstverständlich. Und deswegen fand ich dieses Projekt auch so schön, daran zu arbeiten.
Die Krippe wird uns natürlich auch noch mal ein bisschen intensiver beschäftigen in den kommenden Folgen. Allein schon, weil es den Titel Ihres Buches ausmacht. Für heute sind wir so gut wie am Ende. Ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern noch einen Tipp geben und damit eine Abschlussfrage an Sie für heute formulieren. Kommende Woche, wenn ihr das hört, kommende Woche, Samstag am 7. Dezember, ist die Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen mit einer kreativen Entdeckungsreise für Familien zu Gast in den Alten Meistern, also der berühmten Gemäldegalerie in Dresden. Infos dazu und die Möglichkeit zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Meine Frage deshalb an Sie, Frau Jansen, gibt es ein Lieblingsbild rund um Weihnachten oder von den biblischen Geburtserzählungen? Es muss auf keinen Fall bei den Alten Meistern in Dresden hängen, das Ihnen besonders nahe ist oder wo Sie sagen, das ist für mich total hilfreich beim Neuentdecken von Weihnachten und von der Weihnachtsgeschichte.
Eines meiner Lieblingsweihnachtsbilder ist aus einem spätmittelalterlichen Brevier, aus einer Handschrift, die Szene in der damaligen Gegenwart zeigt. Und ich finde die ganz arg anrührend. Einerseits, weil Maria in dieser Szene im Bett sitzt mit einem Buch in der Hand und vor dem Bett sitzt Josef auf dem Boden und schaukelt das Kind. Und dieses Bild, da geht mir jedes Mal das Herz auf, wenn ich das sehe. Und ich denke, ja, das ist ein ganz tolles Weihnachtsbild. Es hat überhaupt keinen Anspruch auf Historizität. Das war denen völlig klar, dass sie das in ihre Gegenwart hineinmalen. Eine Gegenwart, in der der Vater das Kind schaukelt und die Mutter ein Buch liest.
Wunderbar. Frau Jansen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auf die nächsten Adventssonntage mit Ihnen. Für heute ganz herzlichen Dank.
Danke auch.
Ja, das war sie, unsere erste gemeinsame Adventsfolge mit Annette Jansen. Ihr Buch Das Kind in der Krippe ist im Herder Verlag erschienen, dem wir für die freundliche Genehmigung und für die gute Zusammenarbeit an dieser Stelle herzlich Danke sagen. Den Link zum Buch findet ihr natürlich in den Shownotes. Und nächste Woche stellen wir dann hier gemeinsam die ersten konkreten Figuren in die Krippe. Ich freue mich drauf und ihr dürft gespannt sein. Bis dahin wünscht das ganze Team hinter Mit Herz und Haltung ein schönes erstes Adventswochenende und eine gesegnete Adventszeit. An dieser Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.